Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Episode. In der ersten Episode ging es um den Ausbruch des Fagradalsfjall-Vulkans in Island. Heute wollen wir einen Vulkan unter die Lupe nehmen, der sozusagen vor unserer Haustür liegt. Aber zunächst nochmal ein kurzer Blick nach Island. Der Fagradalsfjall sprudelt munter vor sich hin und füllt das Tal auf, in dem er ausgebrochen ist. Man sieht ausfließende Lava, die Lavaströme bildet. Das sieht man besonders schön auf Nachtaufnahmen, wo diese glühende Lava in der Dunkelheit zu sehen ist. Außerdem sieht man durch die Luft fliegende Lavafetzen, die sich beim Abkühlen zu Wellen verfestigen. Das Sprudeln und Zerreißen der Lava wird dabei von Gas ausgelöst, das vorher in der Lava gelöst war und nun freigesetzt wird. Dieses friedliche Verhalten ist ziemlich typisch für die basaltische Lava an mittelozeanischen Rücken und die Isländer freuen sich darüber und wandern in Scharen zu der Ausbruchsstelle. Und es gingen sogar Bilder um die Welt von Leuten, die Würstchen auf der noch heißen Lava gegrillt haben. Die Lage sieht also ganz, ganz entspannt aus in Island. Nach jüngsten Erkenntnissen spuckt der Vulkan basaltische Lava, die direkt vom Erdmantel kommt. Das Magma hat die Erdkruste also ziemlich schnell durchquert, ohne sich unterwegs groß irgendwo aufzuhalten und seine Zusammensetzung zu ändern. Noch ist nicht klar, wie der Ausbruch weitergeht, aber es könnte sein, dass die Eruption Monate oder sogar Jahre lang andauert.
Das heißt, der Vulkan spuckt da jetzt vielleicht noch 2 Jahre weiter?
Genau, das könnte durchaus sein. Kann auch sein, dass er mal ein bisschen ruhiger wird, bis es etwas weniger wird oder etwas mehr. Es kann auch sein, dass die Eruption endet in den nächsten Tagen oder Wochen.
Das kann ja auch sein, weil das ja so eine Spalteneruption ist, oder? Mhm. Dass das quasi an einer anderen Stelle nochmal aufbricht, oder?
Genau, auch das kann sein.
Aber irgendwo muss die Magma ja auch herkommen. Wo kommt die denn her? Die können doch nicht einfach ganz schnell Lava produzieren, oder ja, geht das?
Die kommt ja aus dem Erdmantel.
Da ist noch ganz, ganz viel Vorrat.
Oh.
Da ist noch genug. Locker genug. Die Frage ist aber, ob das alles hochkommt oder ob es unten bleibt.
Und wenn das dann jetzt da vielleicht Jahre weiter sprudelt, da war ja früher mal ein Tal, entsteht dann da ein Berg?
Das könnte sein, ja. Also es sieht so aus, als ob das Tal jetzt ganz gut aufgefüllt wird. Es kann auch sein, dass es ins Nachbartal rüberfließt. Das weiß man nicht. Im Moment gibt es ja so einen kleinen Berg in dem Tal drin, ne, wo das raussprudelt. Da hat sich so ein kleiner Berg gebildet. Und wie das genau weitergeht, ist noch unklar und es bleibt spannend und es lohnt sich sicher ab und zu mal einen Blick auf die Live-Übertragung der Webcam zu werfen. Jetzt sind wir aber einige tausend Kilometer von Island weg, an einem anderen Vulkan, der zwar heutzutage ganz friedlich in der Landschaft liegt und eigentlich von weitem auch gar nicht aussieht wie ein Vulkan.
Nee, absolut nicht.
Der aber vor knapp 13.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, eine ganz, ganz große Katastrophe über die Gegend brachte, die in ganz Europa Auswirkungen hatte. Wir sind heute in der Eifel am Laacher See. Wir sitzen jetzt hier am Laacher See und die Sonne scheint, die ganzen Wasservögel machen immer mal wieder
Krach.
Und eigentlich wollten wir ein ganz anderes Geräusch aufnehmen. Das haben wir gerade versucht, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das ist zu leise gegen die Vögel. Wir sitzen nämlich hier mit Blick auf den See, der ist 2 Meter vor unseren Füßen. Und da sehen wir was Besonderes.
Da steigen immer so aus dem Boden, also ja, die Wasseroberfläche ist da, also der Boden ist da nicht so tief. Und da steigen dann immer so Blasen aus dem Boden hoch. Und hier so an mehreren Stellen in der Umgebung hier steigen so an 10 Stellen oder sowas immer so kleine Blasen hoch.
Und es knistert ein bisschen, wenn man daneben steht, so wie wenn man sein Ohr an ein Glas Sprudel hält oder so. Und das haben wir versucht aufzunehmen, aber ich glaube, das ist doch zu leise.
Ja, und das ist Gas, oder? Das, was da hochsteigt.
Genau, das sieht aus wie Luftbläschen, ne?
Ja, genau, wie als wenn da Luft unter der Erde ist und die will raus.
Genau, und das haben Vulkanforscher auch vermessen. Die haben tatsächlich dieses Gas aufgefangen. Ich habe ein Foto davon gesehen, da sah das so ein bisschen so aus, als ob das mit so einer Art Staubsauger gesammelt wird, der da drüber, oder so ein Trichter, der da drüber gehalten wird, so umgekehrt. wird das Glas eingefangen und wird dann im Labor untersucht. Und da sieht man, dass es keine normale Luft ist. Also es ist nicht so, dass da irgendein Fisch am Seegrund liegt und blubbert. Den würden wir auch sehen, den Fisch. Das ist nämlich ganz klar, das Wasser hier. Also es ist keine normale Luft, sondern es ist Kohlendioxid. Und nicht nur Kohlendioxid, sondern auch noch ein bisschen andere Gase. Ich glaube, Helium ist noch drin und Schwefelverbindungen. Das ist ein typisches vulkanisches Gas.
Das riecht man auch ein bisschen. Also wenn man länger hier schon sitzt, dann hat man sich dran gewöhnt. Aber wenn man hier mal so vorbeiläuft, dann riecht man das auch.
Es riecht so ein bisschen nach...
Ja, also es erinnert mich ein bisschen an auf Island, da, ja, wo immer diese Schwefellöcher waren. Also es riecht nicht ganz so stark, aber auch ein bisschen vielleicht nach Schwefel.
Ja, genau. So ein bisschen fauler Eiergeruch, Schwefelgeruch, ne?
Und woher kommt dieses Gas, was da rausgeblubbert kommt?
Das kommt, muss von irgendeinem vulkanischen Gestein kommen, ne? Es muss vulkanischen Ursprungs sein. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es hier unterm Lacher See eine Stelle gibt, irgendwo in der Erde, wo Magma noch flüssig ist. Wo vielleicht noch Verbindung zum Erdmantel besteht.
Und wo dieses. Das heißt, die Luft, die da rauskommt, die kommt vom Erdmantel her. Also das ist ja ein ganz schön langer Weg.
Aber im Erdmantel, da ist doch gar keine Luft.
Ja, da denkt man, wo soll denn da Luft sein? Da ist ja alles fest, ne?
Ja.
Es ist ja auch keine Luft. Die Luft, Gas. Die hat vor allem Stickstoff und Sauerstoff. Es ist eine andere Art von Gas als die Luft. Aber du hast recht. Man fragt sich trotzdem, wo kommt es her? Das ist ja nicht wie so ein Luftballon oder irgendwas unter oder ein großer leerer Raum, ne? Unter der Erde. Dieses Gas, was jetzt hier an die Oberfläche sprudelt, das ist unter der Erde im Magma gelöst. Das bedeutet, das ist so komplett vermischt mit dem Magma, dass man das gar nicht als Bläschen sieht. Wenn du dir eine Sprudelflasche vorstellst, ne, bevor du die aufmachst, siehst du da irgendwo eine große, große Luftblase oder so?
Ja, aber oben, da ist doch immer ein bisschen Platz.
Oben, direkt unterm Deckel ist ein bisschen Platz, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt die Sprudelflasche aufmachst, dann zischt es erstmal.
Ja, aber das kommt auch von unten, oder?
Dann
das kommt
siehst
von unten her gezischt.
Genau. Dann siehst du, dass auch von unten aus dem Sprudel Bläschen sich rauslösen und nach oben steigen. Oder im Sprudelglas, wenn du dir was einschenkst. Während du das da stehen hast und trinkst, dann kommen immer neue Bläschen. Die kommen wie aus dem Nichts, aus dieser Flüssigkeit raus.
Weil der Kohlendioxid vielleicht drin war?
Genau, das war in dem Mineralwasser drin gelöst. Und so ist das auch, so kann sich Kohlendioxid auch im Magma lösen. Ist ja letztendlich auch nur eine Flüssigkeit, Magma.
Das heißt, irgendwo hier unter uns, ganz tief, ist ein Raum mit flüssiger Magma, wo dieses Gas drin gelöst ist.
Sieht ganz danach aus, ne?
Etwas weiter, an einer anderen Stelle, hat es dann aber doch geklappt, das Geräusch der Mofetten aufzunehmen. Dieses friedliche Blubbern wurde eine Zeit lang als der letzte Hauch des Vulkans bezeichnet. Man ging lange Zeit davon aus, dass der Lacher See-Vulkan wahrscheinlich erloschen ist und dass in den Mofetten aufsteigende Kohlendioxid ein Zeichen dafür ist, dass noch in der Kruste befindliches Magma endgültig abkühlt. Heute weiß man, dass Kohlendioxid in jeder Phase eines Vulkans, also vor, während und nach einem Ausbruch, austreten kann. Und dass die blubbernden Mofetten keineswegs ein Zeichen dafür sind, dass der Vulkan erloschen ist. Die Eifel ist Teil eines Mittelgebirges ganz im Westen Deutschlands. Und Teil der Eifel ist vulkanischen Ursprungs. Aber die Eifel liegt im Gegensatz zu Island nicht an einer Plattengrenze, an der Wärme und Magma leicht durch die sich dehnende Erdkruste aufsteigen können, die sozusagen freiwillig Platz macht. Sondern die Eifel liegt mitten auf einer kontinentalen Platte, wo die Erdkruste viel dicker ist als in den Ozeanen. Wir haben in der letzten Episode schon kurz darüber gesprochen, wie es an solchen Stellen trotzdem zu Vulkanismus kommen kann.
Mit einem Hotspot.
Genau, mit einem Hotspot. Unter der Eifel gibt es genau wie unter Island einen sogenannten Hotspot, der auch Mantelplum genannt wird. Und wisst ihr noch, was das war?
Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall wärmer oder so. Auf jeden Fall ist da eine gute Chance, dass Magma aufsteigt.
Genau, also einfach gesagt ist ein Hotspot ein heißes Gebiet im Erdmantel. Warum das da genau ist und ob das da lange bleibt oder sich verändert, das ist noch nicht so genau bekannt, meines Wissens. Warum es genau an solchen Stellen solche Hotspots oder Mantelplumes gibt. Könnt ihr euch vorstellen, wie man die überhaupt finden kann, diese Mantelplumes? Also wie kann man wissen, dass da ein heißer Punkt im Erdmantel ist? Der ist ja ganz tief.
Ja, wie du gesagt hast, also ich meine, wenn da irgendwo mitten auf der Platte so ein Vulkan ausbricht, dann denkt man schon mal drüber nach, wo kommt das denn her? Und dann könnte da ja auch durchaus ein Hotspot sein.
Genau, das war, glaube ich, auch die ursprüngliche Idee, dass Forscher gesagt haben, ja, irgendwo muss diese Hitze ja herkommen. Da muss es also tief in der Erde sowas geben. Aber man hat das auch tatsächlich ein bisschen besser untersuchen können. Aber wie kann man in die Erde reingucken? Also man kann so einen Hotspot tatsächlich so ein bisschen vermessen.
Vielleicht, man kann ja auch so Sterne und Galaxien angucken. Vielleicht auch irgendwie mit Radar oder irgendwelchen Schallwellen, also irgendwelche Wellenlicht.
Ja, das ist eine gute Idee. Die Erde ist ja nicht sehr durchsichtig im Gegensatz zum Weltall.
Ja, aber durch diese Staubwolken kann man da ja auch irgendwie durchkommen mit dem Radioteleskop.
Das stimmt, es kommt auf die Wellenlänge des Lichts an. Man kann durch manche Staubwolken mit manchem Licht durchgucken, genau. In die Erde guckt man tatsächlich nicht mit Licht oder mit elektromagnetischen Wellen, sondern mit einer anderen Art von Wellen. Nämlich, du hast Schallwellen gesagt, ja, mit Erdbebenwellen. Man kann entweder normal stattfindende Erdbeben sich anschauen, in der Eifel gibt es auch immer mal wieder kleine Erdbeben und es gibt überall auf der Welt kleine und große Erdbeben täglich. Man kann aber auch Mini-Erdbeben untersuchen, die aus Sprengungen in Steinbrüchen entstanden sind. Das sind ja wie so kleine, kurze Erdbeben. Und dann kann man sich anschauen, wie diese Erdbebenwellen durch die Erdkruste und vor allem auch den Mantel an dieser Stelle durchreisen. Und wenn man da jetzt so ein heißes Gebiet hat, dann ist das ja nicht nur einfach heiß, sondern das ist so heiß, dass es auch weich ist und sogar teilweise flüssig.
Ah, das heißt, da kommen dann die Schallwellen, die Erdbebenwellen besser durch?
Die kommen schlechter durch sogar. Ah. Weil das kein starrer Körper ist, den man so anstupst und dann gibt der diese Welle genauso weiter.
Sondern eine Art.
Sondern der ist so schwabbelig.
Und Wackelpudding.
Wackelpudding, genau. Und der dämpft, wie so ein Stoßdämpfer, dämpft er die Erdbebenwelle. Das heißt, an der Stelle kommt es nicht so gut durch. Wenn man da ganz, ganz viele Messungen macht mit ganz vielen Erdbeben und mit einem Netzwerk an Messstationen, die man rundherum aufstellt, dann kann man das tatsächlich sehen, dass es da so eine weichere Stelle gibt im Erdmantel. Das hat man also tatsächlich vermessen können. Und dieser Mantelplum unter der Eifel, der hat dafür gesorgt, dass es eben auch unter der Eifel Magma gab und gibt, das in der Kruste aufstieg. Aber was passiert da in dem Magma, mit dem Magma auf dem Weg nach oben? Es gibt da so einen schönen Vergleich, den habe ich gelesen bei dem bekannten Vulkanologen Hans-Ulrich Schminke. Der vergleicht aufsteigendes Magma mit einem Fahrstuhl, der in einem großen Haus nach oben fährt. So ein Fahrstuhl, der fährt irgendwo los.
Ja, und kommt irgendwo an.
Aber wird ein Fahrstuhl nicht irgendwie hochgezogen? Ich meine, das Magma wird doch eher hochgedrückt, oder?
Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist in der Hinsicht nicht so ein guter Vergleich. Aber wenn man sich jetzt überlegt, der Fahrstuhl, da kommt also jetzt jemand, steigt ein, sagt, wohin er möchte, der Fahrstuhl fährt los und unterwegs.
Dann kann man nach ganz oben oder auch in der Mitte.
Und manchmal hält der Fahrstuhl auch an, obwohl man da gar nicht hin wollte.
Weil
der Nachbar dahin will, genau. Dann steigt also jemand ein oder aus und dann geht's weiter.
Kann das bei so Lava auch passieren, dass er zwischendurch noch einen nicht gewollten Stopp macht?
Dass Lava so einen Stopp macht und jemand ein- oder aussteigt? Genau. Und genau das passiert und genau deswegen vergleicht der Herr Schminke auch das Magma mit einem Fahrstuhl. Da geht es nicht darum, wie das hochgezogen oder hochgedrückt wird, sondern es geht darum, dass sich tatsächlich zwischendurch solche Stopps ergeben und der eine oder andere, das eine oder andere unterwegs aussteigt.
Oder einsteigt.
Oder einsteigt, ganz genau. Die Temperatur von Magma beträgt zwischen 700 und ungefähr 1200 Grad Celsius. Aber diese Temperatur ändert sich, wenn sich Magma durch die Kruste bewegt. Denn am Rand kühlt sich Magma ja an dem umgebenden, etwas kühleren Gestein ab und kristallisiert aus. Magma besteht nicht aus einem einheitlichen Stoff, der bei einer ganz bestimmten Temperatur gefriert, so wie Wasser.
Bei 0 Grad.
Bei 0 Grad gefriert und zu Eis wird, sondern Magma ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Stoffen, ganz vielen chemischen Elementen. Da ist ganz viel Siliziumdioxid drin, das ist sozusagen Sand, das woraus auch Sand besteht. Außerdem noch Verbindungen von Mangan, Eisen, Aluminium, Calcium, Kalium und einigen anderen Elementen mit Sauerstoff. All diese verschiedenen Stoffe sind total vermischt miteinander im Erdkern und die haben jetzt alle unterschiedliche Schmelzpunkte.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn die da alle so zusammen durch die Erdkruste wandern, dann fängt der eine schon an fest zu werden, während die anderen noch flüssig sind. Und dann hat man so eine Art Suppe mit Stückchen.
Man hat so eine Art Suppe mit Stückchen, ganz genau. Ja. Einzelne Stoffe werden also schon fest, kristallisieren aus, es bilden sich kleine Kristalle. Schon bei höheren Temperaturen, andere bleiben dann länger flüssig und werden erst fest, wenn es noch kühler wird, also wenn man noch weiter nach oben kommt. Die ersten, die auskristallisieren, das sind die Leute, die als erstes aussteigen beim Fahrstuhl. Und dann steigt das Magma weiter auf, kühlt sich weiter ab und es steigen wieder andere Leute aus. Und im Laufe der Fahrt ändert sich also die Zusammensetzung des Magmas. Es steigen aber auch ab und zu Leute ein. Könnt ihr euch vorstellen, wie das passiert?
Vielleicht reißt die Lava oder so, oder das Magma sowas, andere Sachen mit.
Genau.
Oder aus dem Nebenfahrstuhl, aus einer anderen Spalte kommt noch was anderes dazu.
Ja, das ist vielleicht auch denkbar, dass sich da auch Fahrstuhlschächte vermischen, genau. Aber auf jeden Fall reißt das Magma das umgebende Gestein mit, wenn es sich nämlich, das bricht sich ja mit Gewalt, anders als beim Fahrstuhl, mit Gewalt so einen Weg durch das Gestein und nimmt dann auch immer wieder Brocken mit. Manchmal passiert es, dass das Magma sehr lange Zeit in einer Magmakammer in der Erdkruste sich aufhält. Und dabei passiert dann noch was anderes, nämlich das, was passiert, wenn man in einer Flasche Öl und Wasser vermischt und die Flasche dann stehen lässt oder Wasser und Schlamm.
Dann setzt er, also dann trennen die sich so, weil Wasser und Öl kann man ja nicht richtig vermischen. Ich glaube, das Öl schwimmt dann sozusagen immer über dem Wasser.
Genau.
Die bleiben so richtig getrennt.
Ja, bei Matsche und Wasser, also bei Erde und Wasser, da
plumpst die Erde nach unten.
Ja, genau. Da plumpst die Erde.
Wenn man, also am Anfang ist es ja alles so schön vermischt, aber wenn man es dann Tag irgendwo stehen lässt, dann setzt sich das Wasser oben ab.
Genau, oder auch die Erde unten, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Genau, weil die unterschiedliche Gewichte haben oder eine unterschiedliche Dichte, um es genau auszudrücken. Die verschiedenen Bestandteile trennen sich, abhängig von ihrem Gewicht oder ihrer Dichte und auch abhängig von ihrem Schmelzpunkt. Sowas braucht in der Magmakammer wahnsinnig lange Zeiträume. Das sind Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren, die das Magma in so einer Magmakammer verbringen kann und sich dann so auftrennt, aufdifferenziert nennt man das auch. Manchmal ist diese Ruhe sozusagen das Kraftsammeln des Vulkans für einen großen Ausbruch. Und genau so war es auch vor 12.900 Jahren am Laacher See. Der Ausbruch dort wurde durch Kontakt des aufsteigenden Magmas oder Gases mit Grundwasser ausgelöst. Das war eine sogenannte phreatomagmatische Eruption. Wenn das passiert, wenn heißes Magma oder heißes Gas
kaltes Wasser trifft,
auf kaltes Wasser trifft,
dann gibt es eine Explosion.
Das kann man sich gut vorstellen, ne?
Ja, das ist genauso wie wenn man eine heiße Pfanne unter den Wasserhahn hält, dann zischt das ordentlich und so.
Genau. Das merkt man auch beim Kochen, wenn man dann noch keine Ahnung was reintut, zum Beispiel die gefrorenen Erbsen reintut in die Pfanne.
Dann zischt das ordentlich. Das liegt daran, dass das Grundwasser schlagartig verdampft durch den Kontakt mit dem heißen Magma. Und Wasserdampf braucht viel mehr Platz.
Das dehnt sich dann aus.
Das dehnt sich schlagartig aus. Das sprengt das ganze Gestein, was darüber liegt. Wenn Magma also im Untergrund auf Grundwasser trifft und es ist schon relativ nah an der Oberfläche, dann sprengt es das Gestein in einer riesigen Explosion weg. Tonschichten, Erde, alles, was darüber liegt.
Das ist auf Island ja Gott sei Dank nicht passiert.
Genau, das ist auf Island nicht passiert. Heute ist diese phreatomagmatische erste Stufe der Eruption des Ausbruchs des Lachersees daran zu erkennen, dass die untersten Lagen des Auswurfmaterials kaum Lava enthalten, sondern vor allem älteres zertrümmertes Gestein und Tonflatschen. Da kann man also genau sehen, das ist, ich weiß nicht, Schiefergestein, Kalkstein, also was auch immer sich im Laufe der Jahrmillionen...
Alles, was da schön lag.
Und alles, was da lag.
Das Dumme ist, wenn da oben ein Haus drauf stand, dann hat das Wurf gemacht.
Ja. Aber vor 13.000 Jahren wohnten da noch nicht so viele Leute. Das war dann nicht so schlimm.
Da war die letzte Eiszeit gerade erst vorbei. Da war es wahrscheinlich noch relativ kühl und unwirtlich in der Eifel. Ob da überhaupt Menschen gewohnt haben, das weiß man nicht, soweit ich weiß. Aber wenn...
Es war ja ganz schön kalt da, also...
Ja, es war... Meine, es ist auch heute noch kühler in der Eifel als bei uns, das merkt man, ne, wenn man da hinfährt. Es ist immer so ein ganz bisschen kühler, ein bisschen raueres Klima. Und am Ende der letzten Eiszeit war man dann vielleicht eher froh, wenn man im Rheintal gewohnt hat. Wobei auch das Rheintal genug von der Eruption abgekriegt hat, aber das kommt zum Schluss. Jetzt gab es diese riesige Sprengung in der Erde. Das Gestein oben war weg und dadurch nahm der Druck in der Magmakammer schlagartig ab. Das war so ein bisschen wie wenn man bei einer Limoflasche, die man vielleicht auch vorher ein bisschen geschüttelt hat, den Verschluss abmacht. Da ist auf einmal der Druck weg.
Dann zischt alles oben raus.
Dann zischt alles oben raus. Das gelöste Gas, was vorher in dem Magma gelöst war, das gast plötzlich aus. Riesige Mengen an Gas dehnen sich explosionsartig aus. Ein heißer Strahl aus Bims, Asche und Gas schoss aus diesem Schlot raus, mehrere hundert Meter bis Kilometer hoch. Und es gab einen spektakulären Ausbruch.
Sowas nennt man dann plinianische Eruption, wenn das so mit viel Aschewolken und so da rauskommt.
Warum nennt man das plinianische Eruption?
Plinius der Jüngere hat bei dem Ausbruch vom Vesuv, der Pompeji verschüttet hat, den beobachtet und auch dafür gesorgt, dass es aufgeschrieben wird und so.
Der hat doch irgendwie in zwei Briefen an so einen Geschichtsschreiber dann mitgeteilt, wie krass das war und so. Und der Vesuv, es war auch eine plinianische Eruption.
Genau. Diesen Typ von Eruption hat man nach Plinius benannt, weil er derjenige war, der damals die erste gute Dokumentation oder die erste Dokumentation überhaupt einer solchen Eruption aufgeschrieben hat. Das ist ein sehr gefährlicher Eruptionstyp, weil diese schnell aufsteigende heiße Luft auch am Boden noch weitere kalte Luft ansaugt, aufheizt und eine wahnsinnig hohe Eruptionssäule dann nach oben steigt. Das kann 20, 30 Kilometer hoch aufsteigen. Und diese Eruptionssäule, die kollabiert am Rand immer wieder und es entstehen ganz fatale, gefährliche Glutwolken und sogenannte pyroklastische Ströme, die sehr gefährlich sein können für die ganze Umgebung. Diese sogenannten Glutlawinen, die rasen vom Vulkan weg durch die Täler und verbrennen im Grunde alles vor sich. Das ist kein Vergleich mit dem friedlichen Ausbruch, den man auf Island beobachten kann. Die Ablagerung dieses Ausbruchs findet man dementsprechend auch in einem riesigen Gebiet rund um den Lacher See.
Und feinkörnige Asche wurde damals bis nach Norditalien transportiert.
Und bis nach Berlin.
Da lag eine 1 cm dicke Ascheschicht rum.
In Berlin, ne? Genau. Ja. Man hat sogar bis Südschweden die Asche nachgewiesen. Wahrscheinlich ist die sogar noch weiter nach Norden gekommen, aber das Gebiet weiter im Norden war damals noch von eiszeitlichen Gletschern bedeckt, die irgendwann geschmolzen sind.
Und wenn dann der Gletscher die Asche da drauf mitnimmt, dann?
Dann ist die Asche weg, genau. Ja. Dann wird die weggeschwemmt. Genau, deswegen kann man es noch weiter nördlich nicht gut nachweisen. Jetzt habe ich eben kurz BIMS erwähnt. Es wurde ganz viel BIMS aus dem Vulkanschlot geschleudert bei dieser plinianischen Eruption. BIMS haben wir ja auch in der Eifel gesehen, genau. Haben wir gefunden.
Das sind so Steine und die sehen ein bisschen aus wie so ein Schwamm. Der hat ja auch ganz viele Löcher und das hat BIMS auch.
Und das ist ganz leicht, weil da eben so viel Luft drin ist. Selbst wenn man so einen richtig großen Stein hält, ist der eigentlich gar nicht so schwer. Der ist eigentlich nur so schwer wie ein
Kieselstein, wie ein normaler Kieselstein.
Genau, der ist viel leichter, als man es erst erwarten würde, ne?
Genau.
Ja. BIMS ist ein ganz besonderer Stein, das ist der einzige Stein, der auf dem Wasser schwimmen kann.
Weil so viel Luft
drin. Weil er so leicht ist, weil er so viel Luftbläschen drin hat. Luft oder Kohlendioxid, was auch immer das dann genau ist. Wir waren an der Wingertsbergwand, etwas südlich des Laacher Sees, wo schon seit langem ein Steinbruch betrieben wird und wo man deshalb ganz toll einen Schnitt durch das abgelagerte Gestein sehen kann. Hier war damals das tiefste Tal und es rauschten die meisten Glutlawinen vom Ausbruchsort weg. Und hier ist die dickste Schicht abgelagert, über 50 Meter dick. An der Wingertsbergwand wollten wir eigentlich noch ein kurzes Stück für diesen Podcast aufnehmen, aber wir waren alle schon so kaputt von unserer Radtour, dass wir das dann doch gelassen haben. Aber wir haben Fotos von der Wand gemacht und können das auch jetzt mal beschreiben, was da zu sehen ist oder wie diese Wingertsbergwand aussah.
Ja, das ist also so Stein, so ein Schnitt durch den Stein, das stellt man sich ja erstmal nicht so wirklich spektakulär vor, aber das ist nicht einfach nur so eine Steinwand, sondern das sind unzählige so Schichten von ganz verschiedenen Sachen. Manches sieht aus wie so Sand oder sowas, oder so Asche halt. Und manches sind richtig so größere Brocken.
Und das sieht aus wie eine Schichtentorte.
Wie eine Schichtentorte oder Blätterteig oder.
Genau.
Ja. Manche Schichten sind dicker, manche dünner, manche. Haben auch, also auf diesem Foto sieht man das gar nicht so ganz gut, vielleicht auch, weil da so doll die Sonne drauf geschienen hat, aber die haben auch teilweise unterschiedliche Farben, so ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler.
Rötlicher oder
ja. Die sind alle nacheinander abgelagert worden im Verlauf der Eruption und je nachdem, ob die Eruption gerade etwas stärker oder schwächer war oder was sie sonst noch so mit sich gerissen hat, sahen auch die Ablagerungen ein bisschen unterschiedlich aus. Man kann also an den Ablagerungen, die zum großen Teil innerhalb weniger Tage entstanden, ganz schön sehen, dass der Ausbruch sich immer wieder etwas wandelte. Teilweise gab es auch phreatomagmatische Eruptionen, als Grundwasser nämlich nachströmte von der Seite her und es dann immer mal wieder so zu vielleicht nicht ganz so spektakulären Sprengungen kam wie am Anfang, aber zu etwas kleineren Sprengungen. Es gab aber, jetzt abgesehen von diesen Glutlawinen und dem Asche- und Bimsregen, auch noch weitere dramatische Folgen dieses Ausbruchs. Denn diese riesige Menge an ausgeschleudertem BIMS bildete Dämme im Rhein bei Koblenz und bei Brohl, wo aus der Luft und aus den Flüssen und Nebenflüssen immer weiter Material angeliefert wurde.
Und dann entstand da so ein Staudamm. Und ich meine, da kam der Rhein und konnte da halt nicht durchfließen, oder?
Deswegen gab es eine Überschwemmung.
Erstmal gab es einen Staudamm, einen riesigen Stausee hinter diesen Dämmen. Denn auch wenn so ein einzelner BIMS-Stein gut auf dem Wasser schwimmt, so eine riesige Menge an BIMS, die dann immer wieder über und untereinander kullert und wo vielleicht auch noch sonst was an Dreck und Asche mit dabei ist, staut dann eben doch an so einer engen Stelle des Rheins dann eben doch den Fluss auf. Und wenn so ein Fluss aufgestaut wird, dann bildet sich hinter dem Staudamm ja ein
Stausee.
Und ordentlich Druck, oder? Ich meine, der Rhein, der sagt nämlich, ach komm, dann bleibe ich halt hier in einem See, sondern der will da ja eigentlich wieder langfließen.
Der Rhein wollte eigentlich weiter, genau. Und dann ist erstmal der Stausee immer größer geworden. Könnt ihr euch denken, woher man weiß, dass da dieser Stausee war?
Ich könnte mir vorstellen, wenn dieser See kommt, ich meine, der war dann da wahrscheinlich nicht nur 10 Sekunden oder so. Also wenn man irgendwelche Pflanzenablagerungen findet oder so Schlamm, den der Rhein irgendwie aus dem Flussbett mitgebracht hat.
Also ein bisschen, wie man das heutzutage auch vom Hochwasser kennt, ne? Also ja, genau. wenn dann in Koblenz oder in Bonn oder irgendwo Hochwasser war, dann ist da, wo das Wasser durchfloss, auch ganz schön Schlamm und
Zweige.
Müll und Zweige und alles Mögliche. Das stimmt. Das weiß ich nicht, ob man das da nachgewiesen hat. Man hat etwas anderes gefunden, was noch viel deutlicher war. Es ist nämlich Folgendes passiert. Dieser Bimsstein, der hat nicht nur diesen Damm gebildet, sondern der hat einen riesigen Teppich auf der Wasseroberfläche des Sees gebildet. Ein sogenanntes Bimsfloß. Dieser riesige Stausee war in großen Teilen von einer Bimsschicht bedeckt, die darauf schwamm.
Das stelle ich mir lustig vor. Aber wenn dann das Wasser irgendwann mal abfließt, dann sinkt ja wahrscheinlich der Bims auf den Boden und dann hat man da diesen riesigen Bimsteppich dann auf dem Boden.
Exakt das hat man gefunden. Und zwar kam der Vulkanologe Schminke bei Untersuchungen in dem Gebiet darauf, dadurch, dass er eine Lage aus reinem Bims fand, die sehr dick war und eben im Gegensatz zu anderen Lagen von dem Vulkanausbruch nur Bims enthielt und nicht noch irgendwelches andere Gestein. Deswegen hat er daraus geschlossen, diese Lage, die auch ganz gleichmäßig dick war, dass die wohl auf einem Stausee auf einer Wasseroberfläche geschwommen hat und das Wasser dann abgelassen wurde und dann diese Bimslage zurückblieb. Exakt. Und diese Bimslage fand sich an mehreren Stellen, sodass man daraus auch schließen konnte, wo überall dieser See gewesen war. Und der war richtig groß. Man findet die Bimslage ungefähr bis 30 Meter über dem heutigen Rhein. Also war der Stausee auch entsprechend tief. Und das gesamte Gebiet um das Rheinbett war im Gebiet dieses Sees eben überflutet. Ich habe gelesen, wenn man sowas heute hätte, die Städte Andernach, Neuwied wären alle am Grund dieses Stausees zu finden. Fast noch schlimmer wurde es dann aber, als der Bimsdamm irgendwann brach.
Das war ein riesiger See und das ist dann ja irgendwie abgeflossen und das hatte dann ja auch eine ganz schöne Macht.
Genau.
Könnte vielleicht sogar Brücken umreißen.
Locker. Das war ja riesige Menge an Wasser, was da.
Jetzt gab es damals wahrscheinlich keine Brücken über den Rhein, aber es gab ja das Bett des Rheins eigentlich und es gab die Landschaft drumherum und es gab dann auf einmal eine gigantische Flutwelle, die sich Bahn gebrochen hat und die mindestens bis nördlich von Bonn das ganze Rheintal überflutet hat. Also wir hier oben auf dem Berg, wir wären in Sicherheit gewesen. So hoch kam die Flutwelle nicht, aber
die Bonner Innenstadt
stand. Die Bonner Innenstadt und alles hätte unter Wasser gestanden, wenn sie damals schon da gewesen wäre. Möglicherweise gibt es auch noch Ablagerungen bis nach Holland, aber da konnte man das noch nicht nachweisen. Aber es gibt eben Untersuchungen bis nördlich von Bonn, wo man Spuren gefunden hat, die durch sehr schnell fließendes Wasser und mit einem Zusatz von Asche wurden diese Spuren hinterlassen. Was man da genau sieht für Spuren, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwo das Gerücht gelesen, dass dieses Szenario einer Flutwelle in der Bonner Innenstadt für manche Beamte oder Politiker beim Umzug von Bonn nach Berlin ein gewichtiges Argument für Berlin war. Offenbar fühlte man sich in Berlin sicherer als mit den Eifelvulkanen vor der Haustür, aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Am Laacher See folgte dann eine letzte dramatische Episode, nachdem der eigentliche Ausbruch schon vorbei war. Nämlich Regen, Regen und nochmal Regen. Es regnete praktisch monatelang oder es gab monatelang immer wieder Starkregen.
Weil da ist ja so viel Wasser verdampft, oder? Und das Wasser ist dann hochgestiegen und hat sich dann da irgendwie gesammelt in Wolken und dann ist es irgendwann runtergekommen.
Ja, das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein. Es gibt aber noch einen wichtigeren Mechanismus, der auch in einem viel größeren Gebiet nach Vulkanausbrüchen für Abkühlung und auch vermehrtem Regen sorgt. Es ist nicht nur das Wasser, was da im Gebiet, also das Grundwasser oder so, was da verdampft ist. Das war sicher auch eine gewisse Menge, aber hätte allein sicher nicht ausgereicht, um so monatelang Starkregen zu produzieren. Und zwar ist es generell so, nach großen Vulkanausbrüchen, vor allem nach großen plinianischen Eruptionen, die bringen nämlich große Mengen von Gas und Staub weit, weit nach oben in die Erdatmosphäre. Und bei diesen Gasen ist auch Schwefeldioxid, das sich mit Wasser zu Schwefelsäuretröpfchen verbindet. Und diese Schwefelsäuretröpfchen sind jetzt lange oben in der Atmosphäre, teilweise jahrelang, und spiegeln das Sonnenlicht zurück ins Weltall, statt es auf die Erde zu lassen. Und könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn dieses Sonnenlicht wieder zurück ins Weltall gelenkt wird?
Pflanzen können auf der Erde nicht wachsen, weil sie nicht genug Sonnenlicht haben.
Vielleicht, wenn da irgendeine Art von Wasser ist, dann wird die vielleicht nicht so weit wieder aufgeheizt, dass sie oben bleibt oder so.
Das Wasser gefriert?
Ihr meint, das Wasser kondensiert leichter, wird irgendwie leichter, ja, zu, genau, Tröpfchen oder sogar Schnee. Genau, also man hat insgesamt einen Abkühlungseffekt, dadurch, dass, ne, wenn mehr Sonne, die Sonne scheint ja immer gleich, und wenn dann mehr Sonnenlicht zurückgespiegelt wird, kommt weniger in der Atmosphäre an. Und dadurch kühlt sich insgesamt die Atmosphäre ab und die Staubteilchen und möglicherweise auch kleine Tröpfchen bilden sogenannte Kondensationskeime für Wasser in der Atmosphäre. Dadurch, dass diese Kondensationskeime da sind, an denen sich dann Wassertröpfchen, Regentröpfchen bilden können, und dadurch, dass es kühler ist, bildet sich dann viel mehr Regen. Das kennt man von zahlreichen großen Vulkanausbrüchen. In der Folge wächst eben auch tatsächlich weniger, hat es schon große Hungersnöte gegeben in der Folge von Vulkanausbrüchen.
Aber Wassernöte sicher nicht.
Wassernöte vielleicht nicht. Also es gab auf jeden Fall Starkregenereignisse. Man beobachtet an manchen Stellen in der Eifel, das haben wir jetzt nicht gesehen am Lacher See, aber an manchen Stellen kann man sehen, wie die frischen Asche und Bims und sonstigen Ablagerungen des Lacher See-Vulkans durch gewaltige Wassermassen ausgewaschen wurden, relativ kurz nach dem Ausbruch. Und dadurch hat man eben geschlossen, dass es da diese Starkregenereignisse gegeben hat. Das war das, was vor 12.900 Jahren am Lacher See passiert ist. Seit 2019 gibt es wieder Erdbeben unterm Lacher See oder im Lacher See-Gebiet, die darauf hindeuten, dass sich Magma bewegt in der Tiefe. Das klingt jetzt erstmal beunruhigend, nachdem man gehört hat, was da vor fast 13.000 Jahren alles los war. Das ist aber noch kein Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden großen Ausbruch. Historisch gesehen gab es in der Eifel verschiedene vulkanisch aktive Phasen, wo im Laufe von mehreren 10.000 Jahren in einem Gebiet mehrere Ausbrüche stattfanden und dazwischen dann Pausen von 100.000 oder mehreren 100.000 Jahren. Es gab aber in jeder dieser vulkanisch aktiven Perioden immer nur einen richtig großen Ausbruch. Oder mehrere kleinere und einen großen oder nur mehrere kleine, aber nicht mehrere große. Und genau wie ein guter Arzt die Krankengeschichte seines Patienten berücksichtigt, wenn er eine Diagnose stellt, würde hier ein Vulkanologe eben aus den historischen Daten schließen, dass ein neuer großer Ausbruch zur jetzigen Zeit untypisch wäre, weil wir im Grunde immer noch in dieser einen vulkanisch aktiven Periode sind. Also es ist natürlich keine sichere Diagnose, aber es ist ein Anzeichen. Außerdem war der große Ausbruch vor fast 13.000 Jahren so groß und so katastrophal, weil das Magma so stark differenziert war. Das hat also viel Zeit zum Kraftsammeln in der Magmakammer gehabt.
Das hat sich dann so wie Wasser und Öl so getrennt?
Genau, das hat sich getrennt und dadurch hatte man eine große Menge vulkanischer Gase und leichter Bestandteile weit oben, die dann letztendlich auch für die Sprengkraft des Ausbruchs verantwortlich waren. Aber das hat eben mehrere Jahrhunderte oder wahrscheinlich noch viel länger gebraucht in der Magmakammer, diese Differenziation. Daraus kann man jetzt schließen, dass, wenn es tatsächlich bald einen Ausbruch in der Eifel gäbe, dass es dann ein eher kleinerer wäre. Für einen großen Ausbruch müsste eben der Vulkan erstmal wieder viel Kraft sammeln. Die Eifel wird extrem gut überwacht und ist ein sehr spannendes Gebiet für Forscher. Aber eine unmittelbare Gefahr müssen wir nicht befürchten, sodass wir in Bonn mindestens so ruhig schlafen können wie in Berlin. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt bei dem Thema auch was gelernt. Wir haben eine ganze Menge gelernt bei der Beschäftigung damit. In der Eifel gibt es sehr viel zum Thema Vulkane zu entdecken. Auf einer Radtour oder auf Wanderungen kann man ganz viel sehen. Und irgendwann kann man dann auch wieder die Museen zu dem Thema besuchen. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, wo es wahrscheinlich um ein ganz anderes Thema gehen wird.
Tschüss.